Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirth.
Max, die letzten Tage waren meine Sprunggelenke und unteren Waden so zerstört, also da wäre nicht mal mehr an Auslaufen zu denken gewesen. Ich hatte am Samstag eine Stunde 50 drauf, Dauerlauf.
Eine Stunde 50?
Habe in der Zeit 30 Kilometer gemacht. Also bin zuerst eine Stunde in eine Richtung mit so leichtem Gegenwind gelaufen, 3,57, dann umgedreht, dann 12 Kilometer in 3,27. Das war halt richtig geil, weil so der Wind so leicht geschoben hat. Ich hatte auch sehr alte Vaporflies aber ich würde sagen, der leichte Rückenwind hat die Vaporfly wieder sozusagen auf neu gedreht. Und dann bin ich noch, keine Ahnung, ich glaube 2,5 Kilometer irgendwie ausgejoggt.
Aber
das hat richtig Spaß gemacht.
Ey. Jetzt kurze Frage dazu. Nennst du es Dauerlauf dann oder bei 30 Kilometer schon Long Run?
Ja, ist ein Long Run, ja.
Okay, weil du gerade Dauerlauf gemacht hast. Aber ja, schön zu hören, dass dir das...
In der Familie der Dauerläufe ist es ein Long Run,
würde
ich sagen.
Okay, so können wir es festhalten. Ja, schön zu hören, dass dir das Spaß gemacht hat. Ich muss ehrlicherweise berichten, dass letzte Woche, die Woche, wo ich dann aus Australien wiedergekommen bin, die ersten 5 Tage... haben mir sowas von keinen Spaß gemacht. Also ich hatte noch nie so wenig Spaß beim Laufen wie die 5 Tage da, als ich wiedergekommen bin. Das war wirklich schon...
Aber jetzt war ja auch viel los bei dir auch da mit der Reiserei und dann fällt man doch auch mental, finde ich, immer erstmal, wenn man dann wieder zu Hause ankommt und dann irgendwie so diese ganzen so aus dieser Sportbubble dann zumindest ein kleines bisschen rauskommt, wenn so ein bisschen Alltag wieder einkehrt. Also ich tut mir da auch oft schwer, wenn ich so vom Trainingslager dann wieder zurückkomme, wo du eigentlich denkst, man müsste ja mega motiviert sein, wenn man so gut trainiert hat. Aber
ja, also ich hatte da ein richtiges Tief und vor allem war es halt so, dadurch, dass ich ja in Australien krank war und mit den Wettkämpfen jetzt eh nicht so viel Umfang irgendwie gemacht habe, war es jetzt auch keine Option, einfach zu sagen, wir machen jetzt hier irgendwie nochmal eine Woche irgendwie Pause oder 3-4 Tage einfach gar nichts so als Break vor der Vorbereitung für den Sommer. Deswegen habe ich dann alles durchgezogen und dann haben einige vielleicht auch auf Insta und Strava bei Jonathan Dahlke gesehen, haben wir am Samstag eine Einheit gemacht mit Freddy Hooper zusammen und eben Jonathan Dahlke und mir und das hat mir dann schon wieder Auftrieb gegeben und jetzt bin ich hier wieder in Tübingen und da hatte ich dann auch so ein bisschen drauf gehofft, dass wenn ich wieder hier in der gewohnten Umgebung bin mit meiner Trainingsgruppe, dass es dann wieder alles ganz anders aussieht und das tut's auch, Gott sei Dank, deswegen habe ich jetzt langsam...
Da kommt schon manchmal so der Rhythmus oder die Freude an dem Sport durch den Rhythmus dann wieder irgendwie zurück oder manchmal muss man sich den Spaß dran auch erarbeiten oder durch diese weniger spaßigen Phasen halt durchziehen.
Das war wirklich erarbeitet letzte Woche.
Die letzte Folge war ultra lang. Ich glaube, ich will mich jetzt mal aus dem Fenster legen. Es war die längste Folge in der Auslaufen-Podcast-Historie mit fast 2 Stunden, also gerade so unter 2 Stunden geblieben. Und kam ganz gut an. Denke ich, war auch echt cool mit den ganzen O-Tönen, die du eingesammelt hast. Und mich hat es auch gefreut, dass wir da so zahlreiche O-Töne auch überhaupt bekommen haben von den Sportlern, Sportlerinnen. Also es ist ja auch irgendwie... zumindest ich fühle mich dann so ein bisschen geehrt und freue mich sehr, dass die Läufer, Läuferinnen sich die Zeit genommen haben. Also das an der Stelle nochmal auch meinerseits der Dank.
Schön, dass es dir gefallen hat. Wir können auch da nochmal ganz kurz eine Bezugnahme zu machen. Jana Becker hat die deutschen Jugendhallenmeisterschaften gewonnen, über 800 Meter, also ihren erfolgreichen Saisonabschluss dann doch noch bekommen, auch wohlverdient für diejenigen, die in Leipzig mit ihr mitgelitten haben und dazu gehört haben. Letzte Folge nach der enttäuschenden DM in Leipzig konnte sie in Dortmund sich den Sieg sichern und da auch mit positiveren Gefühlen aus der Hallensaison rausgehen.
Ihr habt ja von Gesa Krause auch einen O-Ton oder mehrere O-Töne bekommen, aber wo wir schon ganz kurz mal drüber reden müssen, finde ich den zumindest für mich sehr überraschenden Sponsor wechseln. Jetzt war sie ja doch viele, viele Jahre bei Nike, dann der Switch zu Puma. Da haben wir hier auch kurz drüber geredet. Ich würde jetzt einfach mal sagen, behaupten, dass auch damals war ich schon so ein bisschen, okay, interessanter Move. je nachdem, wie freiwillig der auch gewesen sein mag, keine Ahnung. Aber hattest du damit gerechnet, dass sie, oder hast du es vorher schon irgendwo gehört, dass sie von Puma zu On wechseln würde?
Ja, ich hatte ja in Dortmund schon gesehen, ich glaube, da haben wir sogar auch drüber geredet, vielleicht auch nicht, dass sie da nicht in Puma gelaufen ist. Und ich habe tatsächlich aus der Branche so ein paar Sachen gehört gehabt. Mich hat es auch überrascht. Also ich dachte jetzt auch, dass Puma da eine langfristige Bindung sein würde. Ich weiß auch, dass Gesa recht gut bezahlt ist von allem, was man so gerüchtemäßig zumindest hört. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach eine Sache, dass Puma wahrscheinlich irgendwie Gesa nicht mehr so wertgeschätzt hat für das Geld, wie Gesa sich selbst noch wertschätzt. Und dann hat sie sich sicherlich, oder würde ich jetzt vermuten, dann umgeguckt, wer da das gleich sieht wie sie. Und das war dann wohl On. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es da irgendwie viele andere Kandidaten gegeben hätte in der Preisklasse, sage ich mal. Und auf jeden Fall gut für Gesa, dass sie da jetzt einen Partner hat, der sie da so unterstützt, wie sie sich das vorstellt. Und dann wird man langfristig sehen, wer da irgendwie die richtige Entscheidung getroffen hat, ob Puma oder On. Aber ich glaube, wir sollten immer dafür sein, dass Athleten mehr bezahlt werden als weniger. Und
auf jeden Fall.
Man muss auch sagen, dass Puma jetzt ja schon auch ein paar deutsche Athleten hat gehen lassen. Also Gesa haben sie gehen lassen. Marius Probst, dem es aufgefallen ist, ist nicht mehr bei Puma. Ich weiß gerade nicht, ob es da noch ein, zwei andere Beispiele geht, aber die haben sich anscheinend wirklich auch nochmal ihre Athletenaufstellung angeguckt und da, welche Strategie auch immer sie fahren, aber dazu entschieden, nicht einfach alles mal per se weiterlaufen zu lassen.
Ja, also ich glaube, On hat jetzt dann auch bald den größten Share an der deutschen Laufland-Nationalmannschaft. Also die haben da eine ganz gute Quote, glaube ich.
Ja, also wird man dann am Ende sehen, aber die haben auf jeden Fall viele Athleten mittlerweile. Das muss man schon sagen. Die investieren da sicherlich stark rein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die an einigen Stellen überbezahlen. Weiß ich jetzt nicht, aber die müssen natürlich auch irgendwie ihre Marke erstmal pushen. Ne? Also die sind ja immer noch aufstrebend und immer noch in dem Game, um ja Glaubwürdigkeit zu kreieren, was sie mittlerweile ja eigentlich schon sehr, sehr gut geschafft haben. Aber
ja, glaube ich auch, ja.
Ich denke für Gesa auf jeden Fall gut. Passt ja auch mit Olivia in ihrer Trainingsgruppe jetzt auch bei On. Bin gespannt, was Gesa und On da für Projekte vorantreiben werden, auch abseits der Bahn.
Noah Lies war ja jetzt in der Presse auch, weil sein Vertrag jetzt von Adidas bis 2029, wenn ich mich richtig erinnere, verlängert wurde. Und da ist auch so, ne, man munkelt, dass es seit Usain Bolt quasi der größte Vertrag in der Leichtathletik-Szene ist.
Aber da muss ich kurz reingrätschen, ja. Das finde ich auch schon wieder so Bullshit. So sagt doch die Summe. So von jedem Fußballer wissen wir die Summe, die er bezahlt wird, mehr oder weniger. Es gibt zumindest Transfermarkt.de und eigentlich bei so Wechselgeschäften, etc., weiß man, was die verdienen. Das gleiche gilt für die ganzen US-Sportarten. Ist doch cool. Also Noah Lyles macht super, super viel abseits der Bahn, ist ein Superstar in unserem Sport. Er sagt doch einfach, wie viel. Also warum geht da jetzt eine Pressemitteilung raus mit höchstens seit Bolt, aber wir nennen keine Zahlen. Also das inspiriert doch hoffentlich die Kids oder sonst was, wenn er irgendwie 3, 4, 5 Millionen im Jahr bekommt, ist doch was Gutes. Also warum verstecken wir das?
Das war ja vor ein paar Wochen auch schon mal online, bin ich drüber gestolpert, dass er in Norwegen, wenn ich es richtig verstehe, alle Gehälter prinzipiell öffentlich einsehbar sind, aber du wirst quasi darüber benachrichtigt, wenn jemand da eine Anfrage stellt. Und da kam heraus, dass Jakob Ingebrigtsen gerade irgendwie so ein bisschen über 1 Million in 2022 gemacht hat. und Carsten Warholm, 2021 1,6 Millionen. Und da kann man jetzt aber auch halt jetzt nicht so viel Rückschlüsse auf die einzelnen Ausrüsterverträge zurückschließen, weil da halt auch noch andere Einnahmequellen mit bei sind, ne? Also Startgelder, Preisgelder, alle möglichen anderen Verträge natürlich, dementsprechend schwer zu sagen, aber hätte ich ehrlich gesagt deutlich mehr gedacht.
Ja, bei denen auch. Ich finde halt auch, warum ich es gerne wissen würde, was der ganze Betrag ist, wenn du dir die anderen Sportarten anguckst, gerade auch in den USA, es ist mega wenig, aber das Prinzip läuft ja meistens so, dass in den USA der Quarterback beim Football kriegt dann den neuen Rekordvertrag und dann müssen Stück für Stück alle nachziehen, weil die anderen Quarterbacks und die anderen Vereine wissen, was sie jetzt quasi zahlen müssen und was so ein Spieler halt wert ist. Das heißt, wenn wir jetzt wissen würden, Noah Lyles verdient 5 Millionen im Jahr, dann kann jetzt ein anderer Superstar, sei es ein anderer Sprinter oder sei es ein Mondo Duplantis oder sei es eine Femke Boll oder was auch immer, ankommen und sagen so, hey, ihr zahlt mir hier 500.000, der bekommt 5 Millionen, so.
Yeah, what the fuck?
Und hat das irgendwo als Argument. Und da kann man sich ja schon gegenseitig so ein bisschen auch hochpushen, aber wenn man halt nie drüber redet und diese Summen nicht weiß, egal jetzt auf welchem Level, das gilt auf einem Noah Lyles Level, das gilt auf einem nationalen deutscher Läufer, der einen Sponsorenvertrag hat Level, dann ist halt schwierig, das immer so ganz genau auszutarieren. Ich meine, die Athletenmanager wissen da sicherlich auch mehr als jetzt die breite Öffentlichkeit immer. Aber trotzdem, ne, so funktioniert es halt in anderen Sportarten auch.
Ja, also ich würde jetzt halt mal sagen, so nur böse Zungen behaupten, dass es schon teilweise auch bewusst so ist, um einfach die Preise tief zu halten, ne?
Ja,
also ich habe auch mindestens einen Vertrag unterschrieben, wo im Prinzip drin steht, dass man halt nicht über irgendwelche Summen sprechen darf.
Ja, safe.
Weiß nicht, wie es bei New Balance ist. Aber
ich weiß tatsächlich nicht auswendig, aber es ist eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch nicht drüber reden darf.
Ja, also ich würde schon fast sagen, dass es fast Usus ist. Und, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt schon irgendwie, ja. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, auch konkrete Zahlen, selbst bei Lights sagen sie jetzt keine.
Ja. Ihr merkt schon, es war relativ wenig sportlich los letztes Wochenende mit den Themen, mit denen wir hier die Folge anfangen. Aber
füllen, ziehen.
Nein. Das ist ja auch spannend. Aber ein paar Sachen hatten wir doch letztes Wochenende. Coco hat ihr Halbmarathon-Comeback gefeiert. Zumindest
überhaupt Wettkampf-Comeback, ne?
Wettkampf-Comeback, genau. Zumindest bis Kilometer 10. Und dann ist sie irgendwann ausgestiegen. Da gab es jetzt natürlich auch wieder die Stimmen, so Coco wird nie wieder zurückkommen, bla bla bla. Zur Wahrheit gehört halt auch, dass sie halt auf 10 Kilometer eine 31.09 durchgegangen ist. Was halt schon auch brutal schnell ist. Und ich wage zu behaupten, auch einfach zu schnell ist, dass man bei so einer Angangszeit dann vielleicht nicht durchkommt. Gehört dann vielleicht auch dazu.
Wann ist sie denn raus?
Ich weiß es nicht, ich habe das Rennen jetzt auch nicht gesehen. Ich glaube dann irgendwann vor Kilometer 15, also ob es jetzt irgendwo 12 bis 14 oder so. Das heißt jetzt also aber nicht zwingend, dass man nichts drauf hat oder dass man irgendwie ja da nicht mehr irgendwie was hinbringen kann. Also kann man jetzt darüber diskutieren, wie clever es ist, in seinem Wettkampf-Comeback eine 31.09 anzugehen. Wir wissen allerdings auch nicht, wie das Rennen da war. Das ist ja auch oft so, gerade dann in den Arabischen Emiraten, dass du eine Spitzengruppe hast und dahinter hast du halt gar nichts. Und dann entweder du läufst da halt mit oder du läufst halt von Anfang an komplett alleine. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich wäre mal ganz vorsichtig mit diesem Coco-Karriereende, das wird nie wieder was. Also da würde ich mal ein bisschen auf die Bremse treten, was das angeht.
Du hast heute bei uns in der Auslaufen Instagram-Story was mit RB Leipzig, Puma, Coco gepostet.
Heute, ich fand es nur witzig, weil heute wurde verkündet, dass RB Leipzig auch von Nike zu Puma wechselt. Und als Coco bei Nike war, hat sie ja auch immer RB-Cap angehabt und war auch mal beim Pokalspiel. Und Kokos Manager ist ja auch bei Red Bull angestellt, war früher bei Red Bull Leipzig. Deswegen war da eh immer so diese Connection und Coco hat sie halt auch öffentlich dann immer mal wieder gemacht, wenn es so ein Pokalfinale gab mit RB Leipzig. Und dass jetzt erst Coco ja, zu Puma wechselt und dann quasi direkt hinterher Leipzig mitzieht, ne? Wollte ich so ein bisschen die Assoziation machen, dass Leipzig quasi auf Cocos Moves reagiert und sich dachte, wenn Coco Kloster schon zu Puma geht, dann muss RB Leipzig da auch mitziehen. Also irgendwie werden die beiden sich da nicht so ganz los.
Am Wochenende steht die Hallenweltmeisterschaft an, deutsche Team wirklich überschaubar. Max, du hast gerade gesagt, 7 Starter, Starterinnen aus läuferischer Sicht niemand. Weil es mir gerade einfällt, auch noch schlechte Nachrichten, Kati Granz muss ihr Olympia-Hoffnungen jetzt schon absagen. Hat, glaube ich, eine OP an der Achillessehne, ja, wenn ich es richtig gelesen habe, die ansteht, aber klang jetzt auch eher kämpferisch, der Post, würde ich sagen. Genau, ist aber natürlich schade, wenn da jemand jetzt so früh schon quasi das Handtuch schmeißen muss. Genau, ja, deine Gedanken zur WM, ich bin da ehrlich gesagt relativ emotionslos, werde mir die Rennen natürlich schon anschauen. Aber so richtig kriegen tut's mich nicht.
Ja, es ist halt irgendwie, das ist halt das Problem, wenn man überall nur kleine Mannschaften dann hinschickt, aus meiner Sicht, dass es wirklich schwer fällt, selbst als starker Leichtathletik-Fan, sich dafür so hundertprozentig zu begeistern. Nicht nur das deutsche Team ist klein. Ich hatte ja letzte Woche die Geschichte erzählt, dass ich als 47. von 15 theoretisch noch einen Startplatz bekommen hätte in der Folge. Auch andere Länder haben halt extrem viele Leute einfach abgesagt. Und es nimmt einen dann schon irgendwie so ein bisschen die Lust. Ich meine, das 3000-Meter-Rennen der Männer, weiß ich jetzt nicht, ob ich da wieder biased bin, weil es meine Lieblingsstrecke ist. Aber das ist natürlich schon ein Kracher mit Barega, Kerr und Negus in dem Rennen drin. Dazu noch Gednet Wale. Also das ist, glaube ich, bei den Mittelstrecken schon so, bei den Männern, das Key-Matchup, direktes Finale. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ja, ob da irgendjemand Kerr gefährden kann oder ob er seinen Heimtitel da holen kann. Über 1500 haben wir, wie ihr ja wisst, keinen Jakob Ingebrigtsen. Ich glaube, das wird ein relativ offenes Rennen. Teferra, Kibet-Keta aus Kenia mit dabei, aber auch Hobbs Kessler und Cole Hocker aus den USA. Nordas ist mit drin. Adel Mechal ist bis jetzt auch eine sehr, sehr gute Indoor-Saison gelaufen. Dem habe ich so ein bisschen als Geheimfavorit da tatsächlich auf dem Zettel, muss ich sagen. Also sehr, sehr offene 1500, würde ich fast behaupten. Also so offen wie selten. Aus meiner Sicht. Zu den 800 kann man immer bei den Männern nicht so viel sagen. 800 in der Halle, da ist immer irgendwie alles und nichts möglich. Da können sicherlich 8-9 Leute das Ding gewinnen. Und ich gucke jetzt gleich nochmal kurz rüber zu den Frauen. Aber es ist halt, ne, wenn du da irgendwo überall einen Deutschen drin hättest, wärst du halt direkt schon viel, viel mehr invested. Anderes, ja. Irgendwie, ne? Lass dann Marius die 15 laufen, vielleicht noch einen Robert oder einer von den 800, einer 1500. Und lass dann einen von uns Jungs in den 3000 drin sein. Dann, ja, ist das eine ganz andere Geschichte. Gemma Riki.
Ist aber halt jetzt dieses Jahr auch alles irgendwie eine bisschen besondere Saison, allein durch Olympische Spiele halt schon, ne?
Ja, aber es ist gefühlt dann irgendwie ist immer so ein bisschen was bei diesen ganzen Hallensachen. Also ich erinnere mich, dass es 2022 auch so ein bisschen irgendwie gesagt worden ist. Ja, klar, das Problem für uns Europäer ist halt einfach Rom. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Dadurch, dass
so die EM noch,
ja, EM okay, so früh ist, wegen der Olympischen Spiele und unsere ganzen nationalen Quali-Dinger halt bis Ende Mai sind, bist du halt entweder so gut, dass du dir eh keine Sorgen machen musst, dann kannst du eigentlich auch Hallen-WM laufen. Also von den Leuten verstehe ich es nicht so ganz, warum sie nicht laufen. Aber wenn du...
Gut, aber die sind halt dann so gut, dass sie halt dann gewinnen wollen, ne?
Ja, wenn du aber halt dich erstmal darum kümmern musst, dass du dich im Mai erstmal national auch durchsetzt, dann ist halt ganz, ganz schwierig, vor allem wenn du keine Planungssicherheit hast, sowas vorzubereiten. Das habe ich ja letzte Woche schon angesprochen, dann wird es halt hart, ne? Ja, bei den Frauen 800 Meter, Gemma Ricci ist da, Nakaye ist da, Yarego ist da, Alemu ist da. Da, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine britische Medaille fallen wird. Isabel Boffi auch noch mit am Start. Bei 1500 Meter der Frauen, das wird, glaube ich, nur über Äthiopien gehen. Die ersten drei der Meldeliste, Hailu, Veldici und Hailom. Da die Lokalmatadorin Georgia Bell, die auch in Dortmund gelaufen ist und so ein bisschen ihre Breakout-Hallensaison hat dieses Jahr. Und über 3000, wahrscheinlich Top-Favoritin, muss man schon sagen, dann Tsegay. Aber Laura Muir da mit drin. Und die geht auf jeden Fall nicht ohne Kampf nach Hause. Gerade zu Hause. Und dann auch noch Laura Muir, Jessica Hull, Ellie St. Pierre. Das sind schon spannende Rennen, wenn man es sich jetzt anguckt. Also es lohnt sich schon einzuschalten.
Ja, die 3000 bei Männern und Frauen, glaube ich, also das will ich mir auf jeden Fall anschauen.
Aus deutscher Sicht muss man nochmal das Hallen-WM Aufgebot kurz angucken.
Ja, da brauchen wir nichts zu sagen. Das sind nur Disziplinen, von denen wir keine Ahnung haben,
Max. Ja, aber ich meine, es geht ja auch immer um die Gesamtleichtathletik. Also es wird im Normalfall gewinnen wir da auch keine Medaille, ne? Also Tobi Pottje musste jetzt absagen leider wegen Krankheit. Askovic, wichtige Erfahrung, aber der wird keine Medaille gewinnen. Simon Batz im Weitsprung ist auf jeden Fall cool. Der hat sich auch extrem gesteigert jetzt diese Hallensaison mit seiner 8-19. Max Hess, da kann man schon auf Top-8-Platzierungen hoffen. Das gleiche gilt für Frauen Hochsprung und Weitsprung mit Christina Honsel, Michaele Asani und den Kugelstoßen mit Ugun Lehe vielleicht auch, aber ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass sie ein paar Top-8-Platzierungen auf jeden Fall mit nach Hause nehmen können. Eine Medaille wäre cool, aber ich meine, es wurde ja auch ein bisschen diskutiert, es wird ja mittlerweile offen gesagt, so hey, uns interessiert das ein Scheißdreck, ne? Also, So natürlich nicht, aber es ist für alle klar, es wurde allen Athleten deutlich gemacht, es ist im Verband deutlich gemacht worden, es ist deutlich, Olympia zählt sonst nichts dieses Jahr. Und um die Förderung zu sichern, zählt nur Olympia. Das ist die Botschaft, die ist angekommen und das spiegelt sich dann halt auch in dem Team wieder, ne?
Ja, klar, macht Sinn. Du, ich habe die letzten Tage eine ganz lustige Beobachtung. Habe ich mir auf dem YouTube-Kanal von den britischen 400-Meter-Läuferinnen, von den Nielsen-Geschwistern oder Zwillingen, habe ich mir deren Vlog zu den Nationals angeschaut. Und weißt du was, wie die es in UK machen mit der Siegerehrung? Das sind richtige Füchse. Hast du das mal gesehen? Die machen direkt die Siegerehrung, wenn die im Ziel sind. Und die haben sich aber das Podium gespart, sondern da steht einfach so ein Pappaufsteller, so sieht's aus, mit den drei verschiedenen Höhen. Die stellen die dann vor, die Athletinnen, und die stehen dann dahinter. Das heißt, von der ersten ist halt bis zum Knie, die zweite bis zur Wade und die dritte dann bis zu den Knöcheln nur abgeschnitten. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, also das stimmt, Gott, da können wir noch ein paar Cent rausholen. Das fand ich so lustig, weil mein Gefühl ist schon, wenn man irgendwie rüberschaut Richtung UK, dass gerade seit London oder seit der Vorbereitung auf London da irgendwie viel richtig gemacht wurde. Ich glaube auch, dass da viel Geld in die Hand genommen wurde, aber ne, auf gefährliches Halbwissen. Und dann fand ich das irgendwie ganz lustig, weil es also sah wirklich, das sah so plump aus.
Ja, aber da wird auch gerade viel kaputt gemacht bei UK Athletics. Ja, also die haben ja große Geschichte
mit dem 800 Meter
Läufer. Ja, mit Guy Learmonth. Und dann haben die auch große finanzielle Probleme. Das, was die 2.12 und danach gut gemacht haben, machen die, glaube ich, gerade absolut nicht mehr so gut.
Also an übermäßigen Ausgaben rund um die Flower Ceremony liegt es auf jeden Fall nicht.
Da waren die ersten Sparmaßnahmen.
Wenn du wenn du jetzt nichts ganz Dringliches mehr hast, dann würde ich dir gerne eine Frage stellen.
Ich habe schon noch was, was wir previewen müssen.
Okay, was?
Da bist du wieder zu sehr raus als Triathlet, ne? Das Laufhighlight dieses Wochenende in Deutschland, deutsche 10 Kilometer Straßenmeisterschaft.
Ach ja, ne, ich habe sogar einen Starter da.
Ja, siehste, da sollten wir schon mal drauf gucken. Erstmal wünschen wir natürlich allen, die da teilnehmen, viel Erfolg. Es schmerzt mich ein bisschen, da nicht selber am Start zu sein, weil rund ums Bayer Kreuz in Leverkusen
ein Klassiker eigentlich für dich.
Klassiker, oder? Für mich ist 20 Minuten von meinem Haus entfernt die Strecke. Ich bin da schon als kleiner Junge gelaufen. Mhm. Wäre sehr, sehr gerne angetreten. Wir mussten jetzt aber einfach gleiche Argumentation wie mit der Hallen-WM in Glasgow. Ich bin jetzt nicht in der Verfassung, da um eine Medaille mitzulaufen. Und es war jetzt halt irgendwann auch mal Zeit, wieder in die eigenen vier Wände zu kommen, nach Tübingen zu kommen und da jetzt dann direkt wieder irgendwie noch einen Wettkampf zu machen und jetzt nicht mal ins Grundlagentraining zu gehen, wieder rumzureisen. Hat sich einfach leider nicht angeboten. Ich habe jetzt auch keine Mannschaft aus Düsseldorf, die ich unterstützen kann. Wenn ich für Tübingen starten würde, wäre es sicherlich anders gewesen. Deswegen bin ich nicht vor Ort, aber nichtsdestotrotz.
Wer läuft denn um die Medaillen?
Das ist eine gute Frage. Bei den Frauen, sollen wir mal mit den Frauen anfangen? Wir haben eben bei der Heimwehr mit den Männern angefangen. Gerne. Da haben wir unsere Podcast-Kollegin am Start. Hanna wird laufen. Oh, von allem, was ich weiß. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann haben wir Namen wie Katharina Steinruck, Dominika Meier. Aus meiner Sicht so ein bisschen die Favoritin wahrscheinlich, Dominika Meier.
Mhm. Keine Ahnung, wie sie drauf ist, aber.
Ja, Schöneborn sind am Start. Eva Dieterich ist von uns am Start. Esther Pfeiffer ist am Start. Das sind so, glaube ich mal, die größten Namen.
Top 5, 6. Mhm.
Die ich jetzt da habe. Die Meldeliste ist echt schwierig, weil das so eine Race Result Meldeliste ist, die du nur irgendwie nach Startnummer oder nach Namen sortieren kannst, aber nicht.
Sieht keine Meldezeit wirklich, oder so noch.
Ja. Bisschen schwierig, zu sortieren, das Ganze. Ein Frauenrennen ist natürlich auch immer, ich glaube, die starten alle gleichzeitig oder haben die jetzt ein eigenes Rennen bekommen? Also normalerweise, das muss ich mir eben einmal angucken, dass ich hier kein Quatsch erzähle, weil normalerweise bei rund ums Bayer Kreuz starten halt alle immer zusammen.
Geht das bei Meisterschaften?
Ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, weil wenn es ein eigenes Rennen ist, das wäre auf jeden Fall die coolere Variante. Ich habe es gleich herausgefunden für euch.
Es ist ein eigenes Rennen. Es ist ein eigenes. Alle Männerklassen starten zusammen und alle Frauenklassen.
Ja, okay. Dann ist auf jeden Fall, ja.
Also, sorry, Klammer aus, M50 bis M90 sowie W50 bis W90 sind nochmal in einem eigenen Lauf.
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, auch richtig so. Ist eine windanfällige Strecke normalerweise bei Runden Speyer Kreuz. Also sind vier Runden, alles flach. Es geht einmal kurz runter. Da geht es halt dann nochmal irgendwann 3-4 Höhenmeter hoch. Die merkst du aber nicht. Mhm. Schnell zu laufen, wenn der Wind halt nicht ganz, ganz reinkickt.
Was denkst du bei den Männern?
Bei den Männern glaube ich, muss man schon sagen, ist echt schwierig gegen Richie zu sein. Also auch wenn der noch nicht in Topform ist, der hat so oft schon bei deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften gezeigt, dass auch noch nicht in absoluter Topform ist, einfach echt schwierig ist, Richie zu besiegen.
Der kommt auch jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, direkt quasi
aus dem Höhenzelt in Herxheim kommt er. Genau. Dann ist ein bisschen die Frage, ob Simon Boch startet. Der ist jetzt auch dieses Wochenende in Castellón in Spanien eine 10 gelaufen, in 28.00, zum dritten Mal ganz knapp an der Sub 28 gescheitert. Also 28.00 ist natürlich nicht scheitern, aber er war schon zweimal ganz knapp dran, unter 28 zu laufen, und hätte sich auf jeden Fall gewünscht, da auch jetzt mal die 27 vorne stehen zu haben. Ich konnte es nicht herausfinden tatsächlich, ob er jetzt gar nicht antritt bei den Deutschen oder ob er es fürs Team trotzdem antritt, aber halt Castellón als schnelles Rennen vorgezogen hat. Also der ist so ein bisschen die Wildcard und ich muss sagen, ich will keinen Druck auf ihn ausüben, aber Freddy Rupert ist richtig fit und der wird auf jeden Fall eine Medaille gewinnen. Ich glaube, dass
okay.
Richie und Simon die einzigen sind.
Schon.
Ich glaube, dass Richie und Simon die einzigen sind, die in der Lage sind, Freddy zu schlagen. Mhm. Lehne ich mich relativ weit aus dem Fenster. Ansonsten Hendrik kommt direkt aus Kenia. Der ist natürlich auch in Shape. Das wissen wir. Der wird sicherlich auch interessiert daran sein, mal eine schnelle Zehnerzeit zu laufen. Ich sehe halt nur nicht ganz den Rennverlauf, wo Hendrik den anderen wegläuft. Und wenn Hendrik den anderen nicht wegläuft, dann sehe ich halt Richard, Simon und Freddy halt schneller auf den letzten 100. So. Mhm. Dahlke ist natürlich auch noch dabei als Lokal-Matador. Der hat auch ein bisschen angekündigt, dass er irgendwie Tempo machen will.
Okay.
Verstehe ich nicht so ganz die Taktik, aber werden wir sehen. Also der ist auf jeden Fall interessiert daran, eine schnelle Zeit zu laufen. Vielleicht ist auch eine Finte. Sebastian Händel, da kriegt man ja immer wenig mit, wie der jetzt in Form ist. Tom Förster auch wieder am Start. Wobei der jetzt über 3000 in der Halle jetzt noch nicht so aussah, als ob er seinen Überraschungssieg aus 2022 irgendwie wiederholen kann. Mhm. Nils ist in den USA im Trainingslager. Amanal ist in Kenia im Trainingslager. Die werden nicht laufen. Also das sind so die Namen bei den Männern, würde ich mal behaupten.
Das kann man sich auf jeden Fall auch noch anschauen. Dann zusätzlich zur Hallenweltmeisterschaft und Strade Bianche am Samstag.
Nur, dass es wahrscheinlich keinen Livestream gibt von allem, was wir wissen.
Da gibt es halt nur die Ergebnisse. Ne?
Ja, hoffentlich wenigstens Live-Ergebnisse. Also sind ja 4 Runden, dann kann man das ein bisschen mitverfolgen. Und
mit dem Livestream habe ich jetzt ehrlich gesagt gerechnet.
Wenn man es nicht selber macht, wie in Uelzen, ne, passiert da wieder nichts. Nee, ich meine, die Strecke ist jetzt auch nicht prädestiniert dafür, einen Livestream zu machen. Also sind 4 Runden, das ist natürlich der Vorteil. Aber du hast ja jetzt nicht direkt ein Gebäude, wo du richtig Strom anzapfen kannst und es ist halt, also 2,5 Kilometer sind trotzdem weitläufig. Also es wäre jetzt nicht der allereinfachste Livestream der Welt, aber es wäre natürlich schon irgendwo möglich gewesen. Und auch schön, weil es, glaube ich, echt ein spannender, cooler Wettkampf wird. Wenn ihr aus NRW seid, fahrt auf jeden Fall hin. Also ihr könnt euch auch immer noch selber anmelden. Macht auch total Spaß, da selbst mitzulaufen und dann sich die DM anzugucken. Oder
ihr so viel Spaß, wie man halt bei einem Zehner haben kann. Ne? Das muss man auch vielleicht dazu sagen als Disclaimer.
Also gar kein Spaß. oder einfach nur zugucken. Ja, das wird auf jeden Fall ein Spektakel. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass ich nicht vor Ort bin, aber hoffentlich kriegen wir da dann auch im Nachhinein ein paar O-Töne für euch und dann schauen wir uns das nächste Woche mal an, was dort in Leverkusen passiert ist. Zum ersten Mal so, ja, diese frühe deutsche 10, sonst war es ja immer genau. Im Herbst.
Haben wir jetzt abgehakt, pass auf, jetzt hier die Frage. Kommt aus dem Let's Run Forum. Folgende Frage. Ich muss es ein bisschen ummünzen, weil es ist natürlich auf Amerika bezogen. Und deswegen formuliere ich die Frage anders. Es wird ein komplett random Deutscher gezogen. Könnte deine Oma sein, könnte Richard sein oder Robert Farken. Und wer auch immer, du musst diejenige Person über 1500 Meter schlagen. Ja. Wenn du gewinnst, kriegst du 1 Million. Wenn du verlierst, stirbst du.
Ja,
hast du die Frage gesehen im Forum?
Habe ich nicht gesehen, nee.
Fand ich so geil.
Aber ja, musst du safe machen.
Wirklich?
Ja, also jetzt, ich will jetzt hier nicht irgendwie scheiße klingen, aber wie viele Leute in Deutschland gibt es, die schneller als ich sind über 1500? Also das sind...
Das stimmt.
Nicht vielleicht so 10. Viele.
Ja. Also die Chance ist relativ, für dich ist die relativ gering. Bei mir ist die Chance schon wieder, heieiei.
Ja, da wäre ich vorsichtig.
Mein Vielfaches höher geschlagen zu werden über 1500 Meter.
Da wäre ich vorsichtig. Nee, also ernsthafte Antwort, ich würde mein Leben jetzt nicht für 1 Million Euro aufs Spiel setzen, aber...
Das ist ja eigentlich die Frage, auf die es zurückläuft.
Ne? So, das ist die Frage, auf die es zurückläuft. Also wenn jetzt hier Mama und Freundin mithören, keine Sorge. Das riskieren wir nicht, aber also da müsste schon viel gegen mich laufen, wenn da einer der Kandidaten kommt, die einen schlagen können.
Ja, ich fand's auf jeden Fall ganz, also ich musste schmunzeln, als ich die Frage gelesen habe, fand ich ein ganz lustiges Gedankenspiel. Ist natürlich auch immer ein bisschen hart formuliert, dass man dann direkt sterben muss. Aber meine Güte, so ist das halt noch.
Andere Frage.
An irgendwas muss man sterben, also von daher. Warum nicht an einem verlorenen 1500 Meter Rennen? So, in diesem Sinne, ne? Da können wir nochmal beim nächsten Auslaufen drüber sprechen.
Frage an dich.
Ja. Ja.
Der Durchschnittsdeutsche gegen den Durchschnittsamerikaner. Wer gewinnt?
Gewinnt der Durchschnittsdeutsche. Gewinnt der Durchschnittsdeutsche.
Okay, ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt.
Also ich weiß jetzt nicht, wie so Fettleibigkeit aussieht und so, aber letzten Endes wird es ein Kampf, der wie soll man, also wie, huch, der hat mir aber auch aufs Glatteis gerannt mit dem Satz. Also es wird die Fettleibigkeit ist, glaube ich, in den USA schon deutlich höher und ein noch größeres Problem als in Deutschland und daran wird's da wird's entschieden, ne?
Also, die haben halt auch viel mehr Sportler, wenn du überlegst, wer alles am College läuft, in der Highschool läuft.
Ja, aber es ist eine Meile auch, ne? Da, ne? Also, ja.
Ja,
wir müssen uns der ganzen Sache, glaube ich, mal statistisch annähern.
Ihr könnt ja auch mal sagen, ihr, die jetzt hier zuhört, was denkt ihr? Wer gewinnt das? Durchschnittsamerikaner, Durchschnittsdeutscher? Und eine News-Sache habe ich noch für dich. Habe ich eben noch auf Twitter gesehen. Michael Johnson partnert mit einer Winners Alliance-Gruppe. Anscheinend ist das eine Investment-Gruppe, so wie ich es verstehe, die eine Track-Liga für 2025 kreieren wollen. Keine Ahnung, wie seriös das ist. Keine Ahnung, was daraus wird. Aber man merkt immer mehr, dass wir in Zeiten sind, wo, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren irgendwo eine große, große Änderung in der Leichtathletik kommt. Das bin ich der festen Überzeugung.
Ja, der Überzeugung bin ich noch nicht.
Okay.
Aber ja, ich folge ihm auch auf Twitter schon eine ganze Weile und schreibt ja auch hin und wieder ganz spannende Sachen. Oder ja, schlaue Sachen, mal mehr, mal weniger.
Ja, mal mehr, mal weniger.
Ich glaube, man unterschätzt immer, wie lang solche Veränderungen wirklich dauern, außer man hat so ein bisschen Glück oder massives Glück. Ich meine, wir haben hier auch schon oft drüber geredet, das ist auch immer, keine Ahnung, irgendwie hat man das Gefühl, man redet immer über die gleichen Sachen, aber nur dieses Formel 1 und Netflix Konstrukt, wenn man sich das halt anschaut, wozu das geführt hat, stellt sich auch schon mal erstens die Frage, ob jetzt gerade der Moment ist, um überhaupt da schon einen finalen Schluss oder sozusagen final zu sagen, ob das auch langfristig sozusagen von Erfolg gekrönt ist. Ich glaube, der Übertrag der Netflix-Doku über die Tour letztes Jahr auf den Radsport ist kleiner ausgefallen, als sich vielleicht der ein oder andere gewünscht oder erhofft hätte. Ich meine, jetzt mit dem Einstieg von Red Bull bei Bora wird es ja schon auch spannend, ob sich dahingehend vielleicht auch noch Medien-Content-Bestrebungen seitens Red Bull im Radsport nochmal breiter machen. Auch da gab es ja vor ein paar Jahren so eine Serie, die hieß Hammer Series. Da gab es eigentlich ganz coole Rennformate auch, aber wurde halt dann letzten Endes ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, aber quasi von der ASO, also die Tour de France und ich glaube auch die Vuelta und noch ein paar andere Rennen veranstaltet, ja, wurde das im Prinzip halt niedergewalzt. Ne? Und ich glaube, ich bin mal gespannt. Ich meine, du musst ja im Prinzip was aufziehen, was irgendwie gegen oder abseits der Verbandsstrukturen ist, dann hast du halt das Problem, dass du dann quasi der ganzen Olympia Bewegung nicht mehr so richtig davon teil sein kannst, beziehungsweise weiß auch nicht.
Aber ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, wir sind in einer Ära, wo da irgendwie eine Riesenänderung irgendwann kommen wird. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ein Update habe ich auch noch, was meine Traillauf-Ambitionen angeht.
Oh, ich sag zum Thema Traillauf gar nichts
mehr. Ja, ist auch besser, sonst kriegst du wieder Ärger. Aber Ida, die ja mit uns auch die Doppelfolge aufgenommen hat, ihr treuen Zuhörer wisst jetzt natürlich genau, wer gemeint ist, hat sich beim Traillauf in Spanien auf irgendeiner Insel da, ich glaube Gran Canaria, bei einem Sturz die Rippe gebrochen. Alter. Deswegen an der Stelle gute Besserung, Ida. Aber das hat erstmal dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht mehr ganz so heiß aus Traillaufen bin. Es ist also eine körperlich harte Sportart. Genau, das noch dazu als kleiner Abschluss. Aber wir wünschen natürlich alle Ida eine schnelle und gute Besserung.
Sogar ich, Ida. Sogar ich wünsche dir als Trailläuferin gute Besserung. So, jetzt aber, ne? Bis nächste Woche, Max.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.